Diese Geschichte wird jetzt dafür sorgen, dass sie sich noch schlechter fühlen. Herbert Kickl.
Ja, da ist er jetzt.
Einzig wahren Journalisten.
Eigentlich ein Philosoph.
Und so die Leuchte.
Absolut inakzeptabel. Die Bild-Zeitung ist ein Organ der Niedertracht.
Eine spannende Kombi.
Ich bin neugierig.
Immer mehr windeltragende Schüler.
Da wüsste ich gern mehr.
Kann an jedem passieren, oder?
Ich gehe es eine Runde Kopfschütteln.
Sears Thomas.
Sears Thomas.
Und ein herzliches Sears, liebe zuhörende Person, bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung mit Kabarettist Thomas Maurer.
Einen schönen guten Tag, Abend. Ja.
Und mir, Thomas Schick, aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Bevor es jetzt weitergeht, geht Thomas Maurer noch ganz kurz das Fenster schließen, damit wir nicht die spielenden Kinder auf der Straße hören.
In der von Gersthof Sekunde.
Thomas, gib mir mal ein Update. Was hat sich in meiner Lieblingsdrama-Soap-Thriller-Serie mit dem Titel Sozialdemokratische Partei Österreich getan? Ich war letzte Woche nicht ganz so viel am Handy, wie es üblich ist. Habe ich da irgendein Update verpasst?
Hast du mitbekommen, dass der Babler einmal, ich glaube, die Müllgebühren nicht gezahlt hat?
Kann an jedem passieren, oder?
Nein, also ich habe dem Internet entnommen, das ist eigentlich ein Rücktrittsgrund. Also da wird man sehen, ob er sich mit diesem Skandal an der Backe tatsächlich an der Spitze der Sozialdemokratie halten wird können, langfristig. Aber es gibt eben auch ein neues Team, aber das hast du sicher mitgekriegt, du hast sicher heimlich gesperrt.
Ganz genau. Unter anderem habe ich gehört, der Kärntner Philipp Kucher ist jetzt Clubobmann im Nationalrat. Julia Heer wird eine seiner Stellvertreterinnen. Eine spannende Kombi, zumal die beiden ja bekannt waren dafür, dass Herr Babler eben unterstützt hat. Umgekehrt allerdings, Kucher war im Team Doskozil verankert.
Ja, aber das ist ja, glaube ich, dieser Versöhnungsprozess, der des Langen und des Breiten und des Hohen irgendwie diskutiert wurde in den letzten Monaten. Man weiß es nicht, also ob die jetzt dann, ob das wird wie in so einem klassischen humoristischen Cop-Movie in Amerika, wo sie sich zuerst nicht mögen und dann aber doch, nachdem sie gemeinsam den Besen erschossen haben, beste Freunde werden. Werden wir sehen, aber an sich dramaturgisch würde sich diese Entwicklung anbieten. Also ein klassischer Topos wäre: einer von den zwei raucht und der andere nicht. Und es gibt immer einen Streit, wenn sie im Club Obleute Streifenwagen rund ums Parlament fahren und so. Also man kann das schon kurzweilig interessiert inszenieren, weil ich glaube, wir alle warten darauf, dass das irgendwie eben seine endgültige Form findet. Ob es ein Soap wird, ob es ein Mockumentary wird oder ein großes Drama oder eine politische Parabel im Sergei Eisenstein-Stil. Ich bin neugierig, ich bleibe dran.
Ja, ich habe unlängst im österreichischen Parlament ein Hintergrundgespräch mit Philipp Kucher geführt. Ich weiß nicht, ob man von Hintergrundgesprächen erzählen sollte. Den Teil spare ich jetzt allerdings nicht aus. Wir haben uns nämlich über die österreichische Justiz unterhalten. Und da hatte er schon ein relativ klares Bild davon, wie von blauer bzw. konservativer Seite versucht wird, da das Justizministerium enger zu binden, also nach dem Motto, dass da schlagen wir dann, das schöne Bilnacek-Zitat. Und da hatte er schon ein, ja, ich glaube, klares Bild davon, dass so etwas eben nicht passieren soll, weil das wäre der nächste Schritt zur Urbanisierung in Österreich. Also es folgen mit diesem Klubobmann dann schon auch inhaltliche Ansagen bis zu einem gewissen Grad.
Ja, und das ist jetzt, die Analyse ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man sich anschaut, dass jetzt ständig ÖVP-organisierte Enquetten stattfinden, wo Experten, die dann aber, wenn man näher hinschaut, praktisch alle irgendwie schon mal für die ÖVP gearbeitet haben oder aus dem Umfeld sind oder, ich habe vergessen, wie der heißt, dieser auch Universitätsprofessor, der dieses etwas skurrile Entlastungsgutachten im Auftrag von Sebastian Kurz geschrieben hat. Und die sind sich ja jetzt alle mit der Frau Edstadler einig, eben, dass man die Beschuldigtenrechte stärken muss und dass es endlich aufhören muss, dass man aus Dingen zitiert, nur weil sie von allgemeinem Interesse sind. Also ich glaube, die Bestrebung in die Richtung ist vorhanden und je nach Blickwinkel, ob du jetzt der Sache der österreichischen Volkspartei stärker verpflichtet bist als der Sache funktionierenden, offenen, demokratischen Gesellschaft, kann man das gut oder schlecht finden.
Ja, wir werden es auf alle Fälle sehen, wie sich da der Streit und der Zank um die Justiz noch weiterziehen wird. Das Spiel ist jedenfalls einmal eröffnet. Die nächsten Kapitel werden fortgeschrieben. Wir bleiben dran.
Justus, Maria und Josef.
Weil wir in der letzten Episode über die Intrigen im Vatikan gesprochen haben, jetzt auch einmal Good News aus der katholischen Kirche. Der Papst ist auf dem Weg der Besserung. Nach einer Operation wegen eines Narbenbruchs im Bereich des Darms musste der Pontifex in der römischen Gemelli-Klinik operiert werden. Er überstand den dreistündigen Eingriff unter Vollnarkose sehr gut, kann mittlerweile wieder gehen, essen, beten, was man also macht als Papst. Was allerdings bleibt, ist die Sorge natürlich, wie es so weitergehen kann, denn ein doppeltes Pontifikat, das haben wir in Rom jetzt schon gerade mal erlebt, bis zum Jahreswechsel. Und das ist nicht ganz gut ausgegangen, augenscheinlich.
Da gilt wahrscheinlich Ähnliches, wie wir es jetzt für die neue SPÖ-Club-Doppelspitze konstatiert haben. Die müssten sich dann vielleicht besser zusammenraufen als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war es ja doch eher ein liebloses Nebeneinander. Aber wenn man das wirklich als Teamarbeit anlegt und... Also wir brauchen jetzt nicht so weit gehen, dass wir sagen, das ist vielleicht eine gemischte Männer-Frauenspitze, das wäre vielleicht ein bisschen doch zu viel Innovation gleichzeitig für die katholische Kirche. Aber ja, man schaut ja da nicht ein. Ne? Also da müsste man diese Vatikan-Astrologen befragen, ob sich die Idee einer Doppelspitze einer Beliebtheit erfreut oder nicht und ob das dann jemand aus der Anti-Franziskus-Fraktion werden sollte oder ob ihm jemand Jüngerer aus der Pro-Fraktion den Rücken stärken soll und sozusagen das Werk weiterführen. Man weiß es nicht genau. Man ist tatsächlich über die Entwicklungen der österreichischen Sozialdemokratie viel besser informiert als über die der katholischen Kirche, obwohl die größere Organisation sind.
Ja, jedenfalls. Zumindest führen sie auch definitiv besser Buch über ihre Mitglieder, weil spätestens mit Eintritt und mit Austritt wird man ja vermerkt. Also das eine nennt sich Taufbuch, das andere Sterbebuch.
Genau. Und was dann offen bleibt, ist, was der Petrus im Goldenen Buch über dich findet.
Wobei, wir sollten uns ja nicht nur mit der österreichischen Sozialdemokratie aufhalten. Auch die ÖVP hat jetzt wieder mal für interessante Schlagzeilen gesorgt, und zwar im Zusammenspiel mit der katholischen Kirche. Das fand ich bemerkenswert.
Ja, und zwar wurden Dienstag dieser Woche die Clubräumlichkeiten der ÖVP gesegnet, wobei, also mein erster Gedanke war, aber darüber finden sich keine Informationen, ob vielleicht vorher einmal ein Exorzist zum Ausräuchern durchgegangen ist, damit man sozusagen auf einer neutralen Basis wieder aufsetzen kann oder ob der Segen des von selber erledigt. Ausführender war der Generalsekretär der Bischofskonferenz, der Herr Schipka, heißt er.
Ne? Genau.
Und den kennen wir ja auch, wie wir viel politisches und öffentliches Personal ja aus den Schmidt-Chats kennen, aus den Schmidt-Chats. Das ist der, wo der Thomas Schmidt dann dem Sebastian Kurz mitgeteilt hat, nachdem die katholische Kirche in Flüchtlingsfragen von der Parteilinie abgewichen ist, also eine Häresie begangen hat, hat dann der Herr Schmidt dem Herrn Kurz melden können, er hat denen ein bisschen die Finanzschraube, oder er vielleicht, wie man es in der Inquisition gesagt hat, der erste Akt war, sie haben ihm die Instrumente gezeigt. Ne? Und das scheint tatsächlich einen Anfall glaubwürdiger Reue ausgelöst zu haben, und der Herr Schipka war, wie der Herr Schmidt mitteilt, erst blass, dann rot, dann zittrig, und das hat der Herr Kurz sehr gut gefunden. Aber mittlerweile scheint man sich doch wieder zu vertragen, und die Kirche hat die ÖVP-Clubräumlichkeiten gesegnet. Ob der Sebastian Kurz dann vielleicht dem erzbischöflichen Ordinariat den Gefallen im Gegenzug ebenfalls tut und dort einmal kurz drüber segnet, werden wir sehen. Aber vielleicht hängt das alle an die große Glocke, er ist ja bekannt für seine Zurückhaltung und Bescheidenheit. Wobei jetzt schon auch die Frage ist, also angenommen, ist nur hypothetisch in den Raum gestellt, die Vorwürfe gegen den Sebastian Kurz fallen nicht, weil sie an den Haaren herbeigezogen sind, völlig in sich zusammen, überraschenderweise. Und es käme zu einer Verurteilung. Das Kirchenasyl, glaube ich, gibt es ja nicht mehr.
Oh doch, es gibt nach wie vor in Graz in der Zinzendorfgasse, für all jene, die sich da nicht so genau auskennen, das ist vom Klassierrhein Richtung Universität, da gibt es die Lehkirche und da gibt es noch immer einen Asylstein und dieses formale Asylrecht dieses Asylsteins ist noch nie aufgehoben worden. Das heißt, wenn du da reinspazierst in der Zinzendorfgasse, ist mittlerweile auch verkehrsberuhigt, das heißt, du könntest auch mit dem Fahrrad reinfahren, kannst du dir an diesem Stein festhalten und dann hast du nach wie vor Kirchenasyl.
Das ist aber gut zu wissen. Also vielleicht sollten, ich weiß nicht, ob Sebastian regelmäßiger Hörer dieses Podcasts.
Ja, es ist ein Service-Podcast ja auch.
Ja, also dann wäre, also man Adresse Graz-Zinzendorfgasse ist vielleicht nicht ganz so toll wie in 1 Parkring, wo er jetzt seine Räumlichkeiten zumindest beruflich hat. Aber wie ist es dann? Dann musst du, das gilt, solange du dich an dem Stein festhältst, das ist dann wie bei so einem indischen Yogi, der den Arm nie wieder runternehmen darf. Also du musst da halt auch einigermaßen bequemes Möbel neben den Stein stellen.
Ja, sinngemäß so wurde es uns im...
Ihn auch aufs Klo mitnehmen.
So in etwa wurde es uns in der Uni vermittelt, aber es gibt da tatsächlich bequeme Sitzmöglichkeiten. Es ist auch eine Fleischhauerei in der Nähe, also man ist versorgt.
Ja, aber musst du den Stein bei dir führen?
Der ist im Boden verankert. Also ich glaube, das ist dann bei allem dessen, was kurz in seiner Sportlichkeit uns ja vorgeführt hat auf Social Media, den Stand, der schleppst nicht.
Das grenzt aber dann doch die, also das unterscheidet sich dann eigentlich vom Aufenthalt in einer Haftanstalt nur durch den deutlich geringeren Bewegungsradius, muss man sagen. Also vielleicht, ja, dann müssen wir das für und wieder noch abwägen. Und es ist ja auch noch nicht so weit, es kann ja immer noch sein, dass all diese Anwürfe haltlos in sich zusammenfallen wie ein Staubbubist.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Berlusconi schon wieder vor Gericht. Das titelte die Berliner Tageszeitung Taz am Dienstag. Und ich muss sagen, das ist eine der wenigen Schlagzeilen, die ich angemessen fand im Zusammenhang mit dem Tod des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten. Wir reden hier von einem Mann, der minderjährige Frauen als Prostituierte ausgenutzt hat, der nur in die Politik ging, weil er die Immunität brauchte, der Korruption auf ein neues Level gehoben hat, der das italienische Bildungssystem ruiniert hat und irgendwelche Analysten schreiben da über ihn Verführer, Kavaliere. Und ich glaube, ich habe noch nicht einmal alle Schandtaten aufgezählt. Thomas, woher kommt diese Meinung, über Tote darf man nicht schlecht reden?
Ich glaube, die kommt aus dem Lateinischen, soweit ich mich erinnere. Ich habe ja nie Latein gehabt, aber de mortui nil nisi bene, glaube ich, ist es.
Nichts Übles über die Toten, ja.
Ja. Man muss aber vielleicht auch noch kurz einschieben, diese Taz-Titelseite, Berlusconi schon wieder vor Gericht, war ganz flächig illustriert mit dem jüngsten Gericht von Michelangelo. Also nur dann, finde ich, entfaltet diese Schlagzeile ihre volle Würze. Und ja, da ist er jetzt. Es sind, wie wir wissen, am jüngsten Gericht von Michelangelo ist sehr viel nacktes Fleisch zu sehen. Insofern, wenn sie wirklich das Setting für ihn aufsetzen beim jüngsten Gericht, dann heimelt ihn das zumindest vielleicht partiell an. Aber wie es dann ausgeht, werden wir sehen. Ja, das ist ja auch ein ganz enger Putin-Freund gewesen. Die haben auch seine Männerfreundschaft gepflegt. Also die haben unter anderem noch, weil das hat auch auf der Krim, gibt es ein paar historische Weingüter, wo teilweise halt Flaschen und Fässer aus noch ein paar hundert Jahre alt sind. Die Ukraine hat das auch völkerrechtlich eingeklagt, dass das ihnen gehört und nicht den Russen. Und der Herr Putin hat aber so im Vorbeigehen, hat der Berlusconi, da sind sie an irgendeiner Flasche vorbeikommen aus dem 18. Jahrhundert, glaube ich. Und er hat gesagt, aber kann man das noch trinken? Und der Putin hat gesagt, schau mal, hat aufgemacht und den Berlusconi eingeschenkt, was die Ukraine ebenfalls völkerrechtlich beansprucht. Das ist sicher im Augenblick nicht das größte Problem der Ukraine im Verhältnis zu Russland, aber ich finde das schon ganz ein nettes Detail, wie du dann halt so unter Kumpels einfach ein Museumsstück mal anbohrst und schaust, ob das noch... Es ist nicht überliefert, wie der Wein war.
Es ist allerdings in dieser Geschichte überliefert, dass es an Herrn Berlusconi eigentlich vor gar nichts schreckt und er kaum Grenzen kennt. Und da möchte ich auch noch die erste Geschichte, die ich über ihn gefunden habe, anbringen. Der letzte Fußballclub, dessen Eigentümer war Monza. Und als sie vor Spielen gegen Inter Mailand und AC Milan standen, versprach er seinen Spielern eine Umkleide voller Prostituierte, so sie gewinnen, um sie eben in dieser Form zu motivieren.
Ja, da sieht man halt die jeweiligen Vorlieben. Also wie der Trump die MBAler empfangen hat, hat er einen riesigen Raum voller McDonald's-Menüs drapiert. Also vielleicht haben ihm dann eh Leute davon abgeraten aus seinem Umfeld, dass er halt prostituierte Kleider zusetzt, obwohl, soweit man weiß, hat er das ja doch annähernd so gern wie Junkfood, der Herr Trump. Aber irgendwie ist das ist der Unterschied. Vielleicht, das ist, nennen wir es, wenn man ja über die Toten der Gutes sagen soll, Italianita. Aber dass du als Staatspräsident dann doch, also Mafia-Verbindungen und so weiter und so fort, da hat der Berlusconi sicher den Boden für vieles bereitet, was uns heute noch so begleitet. Und ich möchte vielleicht noch kurz eine Filmempfehlung. Es gibt einen italienischen Spielfilm, der sehr eng an die Karriere des Herrn Berlusconi angelehnt ist, der Caiman, Il Caimano. Und der hat eine großartige erste Szene, weil das erste, womit der Berlusconi ja zu Geld gekommen ist, war also ein Städtebauprojekt in Mailand, wo man auch nicht genau weiß, wo er das Geld war, dass er da überhaupt da schon mal investieren konnte. Und jedenfalls sitzt er dann in einem Büro als junger Mann noch und draußen hast du halt irgendwie dieses Neubauviertel in Mailand und plötzlich gibt es einen irrsinnigen Schäferer und es bräselt Putz von der Decke und ein gigantischer Koffer in der Größe von zweimal, einmal, einem Meter schlägt durch die Decke, platzt auf und ist voller Geld. Und der Berlusconi schaut, also sowas, ja, schaut nach oben, wo kommt das her? Aber jetzt, wo es schon da ist, also das ist die plausibelste Erklärung, die jemals für das Vermögen des Silvio Berlusconi gefunden wurde. Kann man sich ruhig einmal anschauen.
Das müsst ihr erfunden haben, der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Du hast bereits das Stichwort gegeben, Donald Trump gehört auch wieder mal besprochen. Er steht nämlich aktuell wieder mal, muss man sagen, vor Gericht. Denn der ehemalige US-Präsident und mögliche republikanische Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2024 musste sich am Dienstag vor einem Bundesgericht in Miami verantworten. Er wies die Vorwürfe zurück, er habe beim Auszug aus dem Weißen Haus im Jahr 2021 vertrauliche und streng geheime Dokumente widerrechtlich mitgenommen. Der Immobilienmilliardär, also man bezeichnet ihn noch immer als Milliardär, ist auch ein.
Und ist auch, die einen sagen so, die anderen sagen so, ja. Ja,
wird mit insgesamt 37 Anklagepunkten konfrontiert. Was findet man auf deiner Toilette, Thomas? Weil das war ja auch so das große Thema bei Trump. Er hat das da in Mar-a-Lago irgendwo am Klo deponiert, die Unterlagen. Und wenn man jetzt irgendwie das Smartphone nicht mit hat, was macht man dann? Man liest sich die nuklearen Verteidigungspläne der USA durch oder so.
Ja, ja, na, es ist ja vielleicht in dem Umfeld auch der nicht ganz geklärte, also sein Schwiegersohn und der für alles zuständig war, inklusive Nahostfrieden, Jared Kushner, hat ja einen Deal mit den Saudis gemacht, der ihm 2 Milliarden Dollar eingebracht haben soll. Also vielleicht sollte man das im Umfeld dieser Geheimdokumente einfach mal kurz erwähnt haben, ohne einen Zusammenhang herzustellen. Auf meiner Toilette gibt es ein paar Zeitschriften und Bücher und ein Aquarell, wo ich abgebildet bin aus der Hand von Manfred Deix. Und das ist natürlich konservatorisch super, weil der Deix hat bevorzugt mit irrsinnig billigen Aquarellfarben gehalten, die konservatorisch nicht so super sind. Und das heißt, in diesem Raum ist erstens nur selten Licht, das beugt der Bleiche vor. Und zweitens, jeder, der in der Wohnung ist, sieht es irgendwann einmal, ohne dass ich es extra herzagen muss. Es ist ein strategisch sehr geschickt gewählter Ort.
Ja, ich glaube, das hast du von Glenn Close abgeschaut, die ihren Oscar auch am Klo deponiert hat.
Oh, ja, aber da ist er bei der Hand. Und wenn einmal, also ich glaube, um Verstopfungen zu beheben, hat er wahrscheinlich nicht das richtige Format. Aber.
Hör auf!
Aber. Oder du kannst vielleicht eine Bürste unten dran schrauben, dann verbindest du das Nützliche mit dem Angenehmen.
Ja, jedenfalls nochmal zurück zu den Fakten. Donald Trump droht allein wegen der Justizbehinderung nun bis zu 20 Jahre Gefängnis, wobei das Spannende ist, es kann ihn auch bei einer Verurteilung gegebenenfalls niemand daran hindern, einen Amtseid abzulegen. Und wenn er dann Präsident wäre, das hat auch Reinhard Heinisch, Salzburger Politikwissenschaftsprofessor mit hoher USA-Expertise in einem Interview mit der Kleinen Zeitung gesagt, dann könnte er sich auch selbst begnadigen. Das wäre dann schon irgendwie ein richtiger Majestätsakt.
Ja, da kommt einiges zusammen, aber so hoch der anekdotische Wert wäre, so wenig wünscht man sich es, glaube ich, wirklich. Ne? Und die Anklage scheint ja sehr solide zu sein. Die haben ja offenbar auch wirklich lange gezögert, diesen beispiellosen Akt zu setzen. Ist ja tatsächlich der erste US-Präsident, der einer solchen Anklage entgegensieht. Und Nixon ist gerade noch vom Ford begnadigt worden, sonst hätte es vielleicht ähnlich geendet. Und es ist ja offenbar fantastisch gut dokumentiert. Also wir haben alle diese Fotos gesehen, dieses wirklich abscheulichen Badezimmers voller Kisten, also goldener Spiegel und goldene Armaturen und Kisten mit Geheimdokumenten. Und sie haben offenbar Tonbandprotokolle, wo er selber sagt, er hätte es deklassifizieren sollen als Präsident, weil leider kann er es jetzt nicht, was halt das Gegenteil dessen ist, was er bisher behauptet hat. Also bisher setzen sich nur die Republikaner ab, die offenbar nichts mehr werden wollen, wie der ehemalige Justizminister, der Bill Barr, der, ich glaube, sogar auf Fox News gesagt hat, wenn 10% von dem stimmen, was in der Anklage drinnen ist, dann ist er toast.
Die Antwort von Trump-Lager war auch nicht schlecht. Ich glaube, die sagten dann, Bill Barr sei ein feiges Schwein, wenn ich es richtig übersetzt habe.
Ja, genau. Die Kunst der Andeutung steht, glaube ich, nicht in höchster Blüte in der amerikanischen Innenpolitik generell, aber in der republikanischen besonders. Und eben sogar die, die ihn ablösen wollen, wie der DeSantis, der nochmal ein eigenes Kapitel ist, stellen sich jetzt wieder demonstrativ hinter ihn, weil du dir mit den vollkommen fanatisierten Trump-Anhängern nicht verscherzen darfst, wenn du irgendeine Chance haben möchtest, US-Präsident zu werden. Und das ist schon ganz interessant, ob ihm das tatsächlich, also ich will jetzt da nicht in diese Politprophezeiungen reingehen, aber ich glaube, eine absolute Mehrheit ist es nicht, die findet, dass da der unschuldigste Mensch, der jemals gelebt hat, einer Hexenjagd zum Opfer fällt. Also ob das langfristig, also das Triumphgeheul, das wird nur, wenn man sie mehr sehen angreifen, desto stärker werden wir. Ich glaube, das kennt sie als Fehlkalkulation erweisen oder halt auch gar nicht als Kalkulation, weil der ist jetzt einfach da, den werden sie nicht mehr los. Das ist ein bisschen wie wenn ein Braunbär bei dir einzieht und ernährt werden will und du hast nicht wirklich die Möglichkeit, ihn wieder rauszubitten. Ja.
Wobei ich führe Ihnen jetzt noch ganz kurz eine Statistik auf, die der US-Rechtsanwalt Tristan Snell, ist auch ein ehemaliger Staatsanwalt, veröffentlicht hat, die Ihnen vielleicht auch nochmal als zuhörende Person klar macht, warum wir so gerne und so oft über Trump sprechen. Die Anzahl der Anklagepunkte auf Bundesebene 71. Anzahl der Personen, die ihn sexueller Übergriffe bezichtigen, 26. Insolvenzen, 6. Schweigegeldzahlungen, zumindest bislang bekannte, 2. Verlorene Zivilprozesse gegen die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft, 2. Amtsenthebungsverfahren, 2. Dann jetzt noch ein bisschen kinky, Scheidungen, 2. Strafprozessuale Identitätsfeststellung, was auch irgendwie kurios ist bei Donald Trump, auch 2. Und dann wären wir bei der einen entscheidenden Wahl, die hat dann immer nur eine gewonnen. Also es ist eine irre Bilanz. Und der Mann ist nicht einmal tot.
Ja, ich glaube, das Ganze wird noch eindrucksvoller, wenn, da habe ich allerdings die Zahlen nicht im Kopf, aber bei Ähnliches einmal einfach über die Prozessgebarung des Trump-Imperiums per se gelesen und die ist hoch vierstellig, weil der offenbar lebenslang an einer organischen Rechnungszahlungsallergie auch gelitten hat. Und ich glaube, allein die Zahl der Unternehmen, die aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit Trump-Unternehmen in die Insolvenz geraten sind, ist ebenfalls sehr stattlich. Also der hat, wenn er dann seinen auch Kumpel Berlusconi vielleicht wieder in Michelangelo-Ambiente wieder treffen sollte, da wird der Petrus einmal nur mit dem Verlesen des Akts im Goldenen Buch eine Zeit lang beschäftigt sein. Aber was ist das schon im Angesicht der Ewigkeit?
Oi, 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 was ist denn da los?
Falls Sie sich jemals als Minderverdiener gefühlt haben, kann einem ja so gehen. Diese Geschichte wird jetzt dafür sorgen, dass Sie sich noch schlechter fühlen. Julian Reichelt, das ist der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung, soll seinem einstigen Arbeitgeber, dem Springer Verlag, seine Abfertigung zurückzahlen. Und die beläuft sich auf, und jetzt halten Sie sich vielleicht doch fest oder legen Sie sich vielleicht sogar schon vorsorglich nieder, 2 Millionen Euro. Hintergrund. Es geht hier um die mutmaßliche Weitergabe von Gesprächsprotokollen und Nachrichten, die Springer-Chef und Eigentümer Matthias Döpfner eigentlich nur selbst an Reichelt geschrieben haben kann. Das heißt, einer von den beiden muss sie rausgegeben haben. Und Springer hat Reichelt übrigens jetzt auch nochmal wegen Betrug umgekehrt angezeigt. Hintergrund ist ein Machtmissbrauchssystem, das auch als Sex on Demand sogar in einer eigenen Podcast-Serie namens Boys Club bearbeitet und verarbeitet wurde. Thomas, ich sag's gleich, auch als Podcast-Kolumnist bei uns auf 2 Millionen Abfertigung werden wir zwei es selbst immer zusammenlegen nicht schaffen.
Ja, ich habe mir den einschlägigen Passus in unserem, doch, wenn ich mich richtig erinnere, 200-seitigen Arbeitsvertrag nicht rausgesucht, aber ich glaube, es war von weniger die Rede. Wobei das eigentlich Empörende oder Orge ist, dass das ja, ich weiß nicht genau, auf wie hoch die Abfertigungssumme sich beläuft, aber es könnte gut sein, dass das einfach ein Jahresgehalt war. Also, dass da, wo diese 2 Millionen her sind, noch viele andere 2 Millionen in den letzten Jahren auch eingegangen sind, wovon vielleicht nicht mehr alles da ist, weil der Herr Reichelt imitiert entweder erfolgreich das Gehabe eines starken Kokainkonsumenten oder er hat wirklich Teile seines Einkommens in die Richtung angelegt. Also man kann schon sagen, also Reichelt ist natürlich sogar für Bildverhältnisse ein besonders unappetitliches Exemplar immer gewesen und betreibt ja jetzt auch einen ultrarechten Polterkanal im Internet. Das Ganze, was ja interessant ist, also der Herr Döpfner hat ja den Herrn Reichelt gefördert und eigentlich einen coolen Burschen gefunden. Also
den einzig wahren Journalisten in dieser Republik, der der Corona-Diktatur noch die Stirn bietet, war in etwas sinngemäß das Zitat. Gemeint war da Richtung Merkel-Regierung.
Genau, ja. Und es ist aber Bild, oder der Springer Verlag goes international seit einiger Zeit und die haben die Politikergruppe gekauft. Also eine sehr wichtige Nachrichtensparte, eine amerikanische, und haben aber auch seit einiger Zeit nordamerikanische Investoren. Und erstens war die Geschichte sozusagen mit sexuellen Übergriffen regelmäßig dann dem amerikanischen Aktionärspublikum schlecht zu verkaufen. Also da, das scheint tatsächlich dann das Fallbeil gewesen zu sein, wo die Reichelt-Rübe zu rollen begonnen hat. Aber es kommt natürlich auch noch dazu, das erklärt nämlich vielleicht auch die auch für Deutsche und Bild- und Springer-Verhältnisse ziemlich singuläre Kampagnen, die sämtliche Springer-Medien bis hin zur vermeintlich seriösen Welt, ja, seit es die neue Regierung gibt, vornehmlich gegen die Grünen fahren und gegen die Energiewende und gegen CO2-freies Heizen an sich. Diese zwei großen Investoren, ich glaube, der eine hat 27% und der andere 16%, der mit 27 heißt KKR, einem Hedgefonds, wie man so eher aus der Heuschreckengattung und vor allem fast ausschließlich in Fossilenergie investiert. Und das zweite ist der kanadische Pensionsfonds, der ebenfalls fast ausschließlich in Fossilenergie investiert ist. Und wenn man das weiß, dann hat man vielleicht auch eine plausiblere Erklärung, warum der Heizhammer die Riesenkampagne jetzt ist und warum Wärmetauschanlagen in der Springerwelt ungefähr so behandelt werden wie radioaktive Islamisten, weil da gibt es ein Eigentümerinteresse. Also ich möchte in diesem Zusammenhang, um das Thema Springer abzuschließen, das berühmte Zitat von Max Gold noch einmal aufbringen, das du wahrscheinlich kennst, aber schöner und knapper kann man es nicht sagen. Die Bild-Zeitung ist ein Organ der Niedertracht. Es ist falsch, sie zu lesen. Jemand, der zu dieser Zeitung beiträgt, ist gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Es wäre verfehlt, zu einem ihrer Redakteure freundlich oder auch nur höflich zu sein. Man muss so unfreundlich zu ihnen sein, wie es das Gesetz gerade noch zulässt. Es sind schlechte Menschen, die Falsches tun.
Sehr sauber zitiert, kann ich dazu nur sagen. Wirklich sauberst zitiert. Und man muss ja sagen, Zitate waren ja gerade auch in dieser Woche nicht immer so die Meisterleistung von allen Menschen, die in der Öffentlichkeit
sind. Ja.
Jetzt weißt du, worauf ich anspiele, offenbar.
Ja. Ich glaube, also ich müsste mich täuschen. Aber bitte.
Ja, Herbert Kickl, den wir auch schon lange nicht mehr in diesem Podcast hatten, der SPÖ sei es gedankt, sagte, er werde dem Aufkeimen des Marxismus die Stirn bieten, das ist ja unglaublich. Und dann erklärte er noch, Sie kennen das ja eh, Karl Marx Doppelpunkt, Gott ist tot, ich bin da lieber auf der Seite Gottes, Karl Marx ist tot. Und ich war jetzt nicht so die Leuchte in der Rechtsphilosophie. Herzliche Grüße an Peter Strasser, meinen damaligen Lehrer. Aber da habe ich sogar verstanden, na Moment.
Ja, also,
der ist nicht unbedingt bei Marx.
Nein, also falls minderjährige zuhören oder Menschen, die noch nie mit Zitaten überhaupt konfrontiert haben, weil das ist sicher eines der bekanntesten, also Gott ist tot, ist natürlich von Nietzsche. Und das ist insofern ganz lustig, weil ja die wissenschaftliche Arbeit, oder ich glaube Magisterarbeit, die der Langzeitphilosophie-Student Herbert Kickl uns seit, glaube ich, 2,5 Jahrzehnten noch schuldig ist auf die akademische Welt, aber nach wie vor voll Spannung wartet. Wenn ich mich richtig erinnere, hat die Schopenhauer als Gegenstand. Das heißt, wenn der Herr Kickl irgendwo eine Expertise hätte, sollte es Philosophie des 19. Jahrhunderts sein. Und dass du dann Marx und Nietzsche verwechselst, also vielleicht Eselsbrücke, also der Nietzsche ist der mit dem schwarzen Schnurrbart, wo unten kein weißer Vollbart dranhängt, und der Marx ist der mit dem schwarzen Schnurrbart, wo unten sehr wohl ein weißer Vollbart dranhängt. Und der eine ist der mit Gott ist tot, und der andere, vielleicht ist ihm da, das hat durcheinander gekommen, dem Herbert Kickl, ist das verkürzt, das berühmte Zitat, dass der Religion das Opium des Volkes sei, um sich über seine Leiden hinwegzutrösten. Aber jetzt ist es schon ein bisschen, also wie gesagt, wenn das Einzige, wo man ja gesagt hat, naja, der Kickl, der ist so intelligent und der ist eigentlich ein Philosoph, ist ein erklärter Philosoph, da hätte man doch erwarten können, dass nicht bei der Millionenshow, bei der 50-Euro-Frage Philosophie ausfliegt. Aber es wird ihm, sage ich mal, bei seiner Klientel nicht schaden.
Ja, falls Sie nicht in die Klientel fallen, ich gebe Ihnen noch einen Buchtipp rein. Es gibt nämlich eine absolut spannende Parallelbiografie von Nietzsche, Marx und Wagner. Also richtig so deutsches aufkeimender Nationalismus, ja, der sehr spannend dargestellt ist. Du wirst wahrscheinlich im Gegensatz zu mir den Autor auswendig wissen, aber spätestens, wenn ich in den Shownotes nachlese, dann werde ich es auch wieder wissen, worüber ich da geredet habe.
Okay, und dann können wir vielleicht das noch erweitern, Schopenhauer, Marx und Kickl, aber da musst du mal einen Verlag finden, der das publizieren will.
Ja, Infodirekt hat auch einen Verlag, so gesehen wird es auch dafür vielleicht den
anderen
Markt nehmen. Thomas, wir hatten jetzt so viel ernste, schwere Themen. Da möchte ich zum Abschluss dieses Podcasts noch in eine andere Dimension abdriften. Das Schweizer Online-Portal 20 Minuten schreibt, immer mehr windeltragende Schüler, Schweizer Lehrer alarmiert. Tatsächlich wird ein Lehrer zitiert mit dem Satz, wenn 11-Jährige immer noch mit Windeln in die Schule kommen, ist das eine bedenkliche Entwicklung. Lehrpersonen sind nicht dafür da, die Windeln ihrer Schüler und Schüler zu wechseln. Das geht zu weit. Ein Anlass dafür, dass offenbar auch die Windeln überhaupt noch getragen werden in der Altersklasse, ist es dem Bericht zufolge nämlich, dass Eltern gerne ausschlafen und deswegen ihren Kindern des Nächtens Windeln anlegen, beziehungsweise sie machen gerne jetzt, wahrscheinlich auch Corona-bedingt, dass man jetzt wieder mal ein bisschen reisen kann, längere Ausflüge, und da empfehlen sie ihren Kindern, die eben ja schon zweistellig sind in der Altersklasse, auch Windeln. Und es ist mehr oder weniger ein seriöses Portal, das zumindest Nachrichten verbreitet.
Ja, 20 Minuten.
Ja, ist mehr oder weniger.
Heute AT wäre, glaube ich, die Entsprechung. Also sollte das auf irgendwelcher Evidenz fußen, wüsste gern mehr darüber. Also das muss ich schon sagen. Ich meine, nachdem ich selbst auch noch ein paar Eigentümer von ein paar Kindern in dieser Altersklasse bin, war mir das auch im Umfeld, also das war mir echt noch nie unterkommen. Das, natürlich heißt das nicht, es gibt ja Dinge, die im eigenen Umfeld nicht vorkommen. Und das ist einer der Gründe, warum man zum Beispiel über Wahlergebnisse immer wieder so erstaunt ist. Aber 11-jährige Buben mit Windeln oder Mädeln, da wüsste ich gern mehr. Ich finde, da sollte man dranbleiben. Ob dieser Lehrer auch tatsächlich einen physischen Leib besitzt, zum Beispiel, könnte man überprüfen. Und ob er das wirklich gesagt hat. Und wenn es dieses Phänomen tatsächlich gibt, dann finde ich, sollten wir unbedingt einen regelmäßig wiederkehrenden Programmpunkt daraus machen.
Ja. Sie hören es, liebe zuhörende Personen. Thomas Maurer ist sprachlos. Das heißt, es bleibt uns nichts anderes übrig, als diesen Podcast heute zu beenden.
Ja, ich gehe jetzt eine Runde Kopfschütteln.
Ja, genau. Falls Sie schon genug den Kopf schütteln konnten, lesen Sie nach auf www.kleinezeitung.at. Da gibt es einiges an Nachrichten. Und Thomas, bist du mit dem Schreiben für die Staatskünstler eigentlich schon fertig und können wir schon Tourtermine verkünden oder dauert das noch ein bisschen?
Das eine hat ja nicht notwendig mit dem anderen zu tun. Also,
das heißt, du verkaufst Karten, auch wenn du keine Ahnung hast, worum es im Programm geht?
Selbstverständlich, und damit habe ich auch das Geheimnis der künstlerischen Motivation an sich enthüllt. Du brauchst einen Zeitpunkt, zu dem der Scheiß fertig sein muss, sonst passiert es nie. Aber wir haben bereits begonnen, wir haben es noch nicht beendet. Es wird, das müsst ihr aber jetzt alles nachschauen, das können wir gerne mal nachholen, noch im Oktober, ich glaube am 17. Oktober ist Premiere in Wien. Und dann...
Am 10. Oktober, dem Kärntner Landesfeiertag.
Am 10. Noch besser. Wir werden vielleicht beginnen wir den Abend mit Verlosen. Ist noch in Diskussion, noch ist alles möglich. Das ist ja, glaube ich, die inoffizielle Kärntner Hymne zumindest. Und wir sind dann relativ schnell auch in den Bundesländern unterwegs. Also Graz, glaube ich, gibt schon einen Termin. In Kärnten weiß ich es nicht, ob es schon einen gibt, aber da wird zweifellos im Hintergrund unermüdlich dran gearbeitet.
Genau. Wir lassen jetzt auch wieder unermüdlich arbeiten, und zwar unsere gewohnte Aushilfskraft für die Abmoderation.
Tschüss und schleicht euch!